willkommen zu Folge 27. Mensch, die ist diesmal voll, ich sag's euch. Wir werden über Bob Dylan reden, über Drecksarbeit, über Elfriede Jelinek, über Fritz Meinecke, über Icky Mail, über Fotzen. Alles dabei. Also, stay tuned. Aber erstmal ein Anliegen in eigener Sache. Wie ihr wahrscheinlich wisst, war ich ja auf der Ursulinenschule Köln und war da auch wirklich sehr zufrieden. Das ist ja ein Mädchengymnasium. Vor ein paar Jahren haben die jetzt auf der Realschule, also die haben Realschule und Gymnasium, haben die auch Jungs aufgenommen, haben da aber eine Jungsklasse, machen nur teilweise Unterricht gemeinsam. Gymnasium immer noch reines Mädchengymnasium. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist der Zusammenhalt auf der Ursulinenschule nachhaltig. Das heißt, wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe mit einmal mit über 50, das ist über 57 Mitgliedern, das ist nur unser Jahrgang. Und einmal haben wir eine große WhatsApp-Gruppe über alle ehemaligen Alumnis. Da sind, ach, was weiß ich, wie viele hunderte Mitschüler drin, Mitschülerinnen. Naja, auf jeden Fall habe ich auf diesem Wege in der WhatsApp-Gruppe von meinem Abi-Jahrgang erfahren, dass die Ursulinenschule 26/27 keine reine Mädchenschule mehr sein soll. Das Erzbistum Köln hat entschieden, die Schule soll Jungs aufnehmen. Warum, weiß ich nicht. Die Schule ist dagegen, die Elternschaft ist dagegen. Gefragt wurde keiner. Das heißt, alte weiße Männer entscheiden über ein Schulsystem, was Mädchen zugute kommt. Traurig, ja. In Bonn haben die das damals genauso gemacht. Ganz, ganz unter der Hand, so schnell, dass keiner ein Veto einlegen konnte. Naja, jetzt ist es durchgesickert. Ich habe auf jeden Fall erstmal das Erzbistum Köln angeschrieben und meinen deutlichen Missmut ihnen mitgeteilt und um eine Stellungnahme gebeten, was denn die Erklärung ist. Bin mal gespannt, ob da was kommt. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Die Ursulinenschule selber hat auf jeden Fall so einen Tag der offenen Tür ganz spontan abgesagt, weil, wenn sie natürlich ein falsches Wording hat, also sprich falsche Kriterien angibt bei der Anmeldung der Kinder, ich meine, wenn Eltern das aussuchen, weil es eine Mädchenschule ist und dann sind plötzlich Pimmels drauf, dann muss das ja anständig kommuniziert werden. Also irgendwie ist da gerade der Haussegen schief. Ich bleib dran. Die Ehemaligen sind dagegen, dass da Jungs aufgenommen werden. Weiß ich nicht, mach doch noch ein Jungsgymnasium auf. Warum gibt es für Jungs nicht auch so einen Rückzugsort? Knechtsteden ist ja mittlerweile auch gemischt, ist auch irgendwie, aber lass doch mal schön die Ursulinenschule in Ruhe. Naja, also wie gesagt, das war in eigener Sache und da bleibe ich dran. Ja, dann bleibt mir natürlich nichts anderes übrig, als über die Cliffhanger für den dritten Weltkrieg zu besprechen. Diesmal geht es um Israel versus Iran und natürlich die Drecksarbeit. Ja, wie klamüsern war das jetzt auseinander? Also Merz hat ja nicht von sich aus davon gesprochen, dass Israel jetzt für uns die Drecksarbeit im Iran übernimmt, sondern er hat das Wording von der ZDF-Journalistin Frau Zimmermann übernommen, aber dankend. Also er fand es schon gut. Ja, mich hat das jetzt persönlich nicht so aufgeregt, weil das ist, wenn Merz solche Begriffe in den Mund nimmt, also viel zu emotional für einen Bundeskanzler wird, dann ist es so, genau so, wie wenn Söder ein Bild postet, auf dem er isst. Also ich meine, das ist einfach zu erwarten bei einem Charakter wie Merz. Ja, da wird nicht immer alles so phlegmatisch laufen wie bei Scholz. Ehrlich gesagt finde ich es deswegen ja auch interessanter. Aber es ist ja auch gar nicht die Frage, ob die da eine Drecksarbeit erledigen, aus meiner Sicht, sondern ob Völkerrecht verletzt wurde. Durfte also Israel Iran angreifen? Tja, jetzt hat der Iran ja Bomben, also Uran. Er will die Atombombe haben, hat Uran angereichert, auch viel zu viel. Und das durften sie nicht. Bei der letzten Bitte um Aussage, wie hoch das Uran angereichert wurde, haben sie die Aussage verweigert. Also sprich, sie haben sich jetzt auch nicht gerade so verhalten, als könnte man meinen, die Iraner, das ist Regime, das ist schon ganz friedvoll. Und ich möchte daran erinnern, dass es ja in Teheran den Palästinaplatz gibt, auf dem die Uhr tickt. Ich glaube, die steht auf 2040. Bis dahin soll ja Israel ausgelöscht sein. Also die haben ja eine Uhr, die für Israel runtertickt. Das ist schon ein bisschen morbide. Also, puh. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, war es das letzte mögliche Fenster, was eine Frage für das Völkerrecht ist, in dem Israel angreifen durfte? Oder hätten sie auch einfach Silvester 2039/40 angreifen können? sprich kurz bevor die Uhr abtickt, abläuft. Na gut, also ja, das ist eine schwierige Frage. Ich finde, sie haben Völkerrecht zum zweiten Mal gebrochen, aber ich kann die Gründe doch sehr gut verstehen, weil ich würde dem iranischen Mullah-Regime auch nicht vertrauen, ehrlich gesagt. Also ich vielleicht, aber nicht gerade, wenn ich in Israel wohnen würde. Hier so aus Köln, aus meiner Bubble, habe ich da leicht reden, aber ich muss erst nochmal einen Schluck Kaffee nehmen. Ich finde es wow. Es ist also eine schwierige Lage und es ist nicht alles schwarz-weiß. Das ist einfach wirklich sowas von kleinteilig. Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass man Haltung hat. Merz hat sich da schon ein Stück weit anders verhalten als Merkel davor. Also die hatten ja immer so den gleichen Sprech Israel gegenüber. Bislang bleibe ich also noch dabei. Ich finde noch alles im Rahmen. Und ja, dass natürlich Zivilisten ist jetzt das Hauptargument. Iraner und Iranerinnen werden natürlich auch, werden auch von Bomben getroffen. Tatsache ist aber, die Israelis gehen nur auf militärische Ziele oder da, wo sie vermeintlich die Atombomben bauen. Und dass sie auch Zivilisten treffen, also da muss man ja sagen, das hat ja auch das eigene Regime zu verantworten, weil jedes Mal, wenn ein Angriff von außen kommt, bestraft das Regime ja die eigenen Leute, indem es dann zum Beispiel das Internet runterfährt, damit die eigenen Leute nicht mehr untereinander kommunizieren können. Das heißt, die werden auch nicht vom eigenen Regime gewarnt, wo die Bombeneinschläge sind, wo Schutzbunker sind, wo sie hin sollen, wo sie nicht hin sollen. Ja, also ich sag mal, Fingerpointing ist hier schwierig. Irgendwie benehmen sich jetzt beide ein bisschen daneben, ne? Von daher hoffen wir einfach, dass es kein Cliffhanger für den Dritten Weltkrieg ist und das Ganze sich irgendwie diplomatisch lösen lässt. Viel, viel schlimmer und gefährlicher, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr in der letzten Woche den Namen Peter Thiel gehört habt. Das ist ja auch so ein Tech-Milliardär. Da gab es eine Podcast-Reihe jetzt drüber. Ich habe bei Lanz dazu was gehört. Ich habe bei WDR 5 und Deutschlandfunk Kultur was gehört. Also der war jetzt letzte Woche häufiger im Gespräch, nämlich als der große Trump-Macher. Ja? Also er ist einer von den Strippenziehern im Hintergrund, arbeitet eng mit Elon Musk zusammen, sind gute Freunde. Ich glaube, die haben sogar zusammen studiert. Und er ist aber wirklich ein libertäres, rechtes Arschloch. Also er stellt die Rechte jedes Individuums absolut über den Staat, über alles. Also er definiert es schlimmer als die FDP. Und so, das ist schon mal gefährlich. Aber viel gefährlicher finde ich, dass die Presse das nicht ganz in Zusammenhang bringt, weil ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass über dieses Palantir-System gesprochen wird, was die Polizei benutzen möchte. Die bayerische Polizei benutzt es schon in einer abgespeckten Version, die sie dann Vera nennt und nicht mehr Palantir. Es ist also eine Software, die verschiedene Datenbanken miteinander vermittelt und die Amerikaner nutzen das schon, um Migranten aufzuspüren, um Verbrecher aufzuspüren. Primär nutzen sie es aber im Moment bei Migranten und um sie dann eben auszuweisen. So, das heißt, das ist schon so ein Stasi-Programm. Das ist schon, das kann was, ne? Und dieses Programm, diese Firma gehört diesem Peter Thiel. Also da kann ich doch nicht ernsthaft als deutsche Bundesregierung darüber nachdenken, ob ich Teile dieses Programms bei mir ins System lasse, wo ich doch weiß, dass er die Weltherrschaft will. Da wäre ich doch schön blöd. Da kann es doch auch nicht sein, dass wir keine Tech-Leute hier haben, die mir selber so ein Programm schreiben und dann keiner von außen da reinkommt. Also Palantir, ablehnen, bitte, Bundesregierung, ablehnen, ein ganz großes Nein, auch eine abgespeckte Variante. Dann ist er ja schon in unserem System, dieser Herr Thiel. Oh Mann, ey, das ist mal wirklich alles selber. Wir müssen diese alten weißen Männer loswerden. Da sind wirklich zu viel, die sind irre. Die müssen irgendwo in ein Pflegeheim und da sollen sie Buhl spielen. Ja, wirklich. Und dann Ruhe, ja. Und dann sollen auch keine Nachrichten mehr gucken. Fußball, die können die ganze Zeit Fußball gucken. Und eigentlich sind die, dann stelle ich denen noch einen Grill dahin. Und fertig, ehrlich. Naja, wenn wir schon bei richtigen männlichen Formaten sind, fällt mir natürlich ein, erstmal, dass Amazon Prime das Wort Amazon aus ihrem Label rausschleicht. Müssen wir jetzt mal drauf achten. Und fand ich ganz interessant, warum machen die das? Weil der Amazonas nicht in Amerika liegt, ist vielleicht jetzt nicht mehr patriotisch genug. Nur noch Prime. Puh, Jeff Bezos ist alles zuzutrauen. Na gut, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Das war nur so eine kleine Seiteninfo. Ihr kennt ja Seven vs. Wild, läuft auf Prime, lief am Anfang ja nur bei YouTube, lief dann auf Prime. 4 Staffeln mit dem Fritz Meinecke. So, jetzt wird es eine 5. Staffel geben, ist schon angekündigt bei Prime. Aber das Team von Fritz Meinecke ist jetzt raus. Ja, die sagen, ist alles freundschaftlich, war alles so geklärt, alle sind im Guten auseinander. Aber weiß ich ja nicht, das war ja sein Format. Also komplett seine Idee. Oder er ist auch käuflich und dem haben ihm so viel Geld gegeben, dass er es einfach verkauft hat. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde es irgendwie, ich glaube dann auch nicht an den Erfolg. Also die junge Generation guckt das ja wegen Fritz Meinecke. Aber bitte, mich fragt ja keiner. Darauf noch einen Schluck Kaffee, sonst schlafe ich hier gleich ein. Ach, und übrigens, liebe Medienschaffenden da draußen, also überall, wo Eilmeldung draufsteht, ne, da ja erstmal Obacht, ne? Also jetzt war die jüngste Eilmeldung ja, dass Elfriede Jelinek, Nobelpreisträgerin, Schriftstellerin, die ist tot. Die ist auch letztes Jahr schon gestorben, dieses Jahr wieder Eilmeldung. Und das Ding ist aber, die Message dahinter, also A, lebt die Dame noch und B, die Message dahinter ist aber, es war auf Instagram-Account und den gab es erst seit Februar 25 und sie hatten nur 3 Posts vom Rowohlt Verlag repostet. Mehr gab es darauf gar nicht und dann eben dieses Hu, die Autorin ist tot, Elfriede Jelinek. Also allein schon die Tatsache, wie dieser Account aufgebaut war, da hätte man drauf kommen können, es ist vielleicht eine Fake-Nachricht, aber viele Medien, Presseleute sind natürlich drauf angesprungen, weil heute ist ja, ne, Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Wer der Erste ist, hat die meisten Klicks, vielleicht. Ja, und haben es halt geschrieben, ne? Also, oh, traurig, Elfriede Jelinek tot. So, ein paar Presseleute waren schlau. Die haben die Klicks insofern abgegriffen, dass sie fett von dieser Fake-Nachricht geschrieben haben. Am besten beides nicht schreiben. Am besten sowas einfach komplett ignorieren. Aber ist nur meine Meinung. Aber ich denke dann auch immer, wenn ich doch sowas lese und bevor ich doch dann sowas drucke auf meiner eigenen Medienseite, also wenn ich schon nicht checke, dass es ein Fake-Account ist, wie wäre es dann, wenn ich einfach klassisch recherchiere und das überprüfe, ob diese Dame tot ist, bevor ich es weiterverbreite? Also ich meine, das ist doch das Handwerk vom Journalismus, Leute. Also nicht nur diese Kommentarspalten verwirren die Gesellschaft, ne? Also hier und da auch schlechte Journalisten, ganz ehrlich. Und mein Lieblingstrashfall aus der letzten Woche, Jens Spahn, wird natürlich auch weiterverfolgt. Also da müssen wir natürlich dranbleiben. Jetzt, da kann man natürlich nur sagen, hier einmal Lobbyistin, immer Lobbyistin, ne? Also weil die Grünen haben einen Antrag auf eine Sondersitzung gestellt, um eben über diesen Bericht zu sprechen und zu gucken, hat Jens Spahn Dreck am Stecken? Nee, falsch. Um zu gucken, wie viel Dreck hat Jens Spahn am Stecken? Nicht ob, ich Idiot. Und naja, wer hat es verhindert und abgelehnt? Julia Klöckner. Ne? Da ist man sich irgendwie einig. Haben wir genug Gegenargumente? Haben wir schon genug Papiere gefälscht, um diesen Bericht außer Kraft zu setzen? Wenn nicht, dann sagt mir Bescheid, sonst warten wir noch was, ne? So ungefähr wird das Gespräch gelaufen sein. Und naja, also da bleiben wir weiter dran. Ich glaube ja, das wird ihn zu Fall bringen. Also es läuft schon, diese Aufklärung läuft ja schon unsauber, ne? Also die Maskenbeschaffung lief schon unsauber. Jetzt läuft die Aufklärung schon unsauber. Jetzt hat die Kommission gearbeitet, es gibt einen Bericht. Danach läuft es auch weiter unsauber. Ah, also ich glaube, das wird eng. Ich glaube, das wird ganz, ganz eng. Schicken wir Jens Spahn auch direkt in dieses Altersheim mit Fußball und dem Grill. Ja, da kann er dann sein Abend, seinen Lebensabend genießen und absitzen. Fände ich gut. So, was hat die Mutti letzte Woche noch so gemacht? Ja, bei TikTok mal ein paar Trends ausgecheckt. Und der neueste Trend ist Carrot Maxing, heißt das, ja. Also so viel Karotten fressen, dass du so gelb wirst wie Trump. Im Gesicht oder an den Handinnenflächen oder an den Fußsohlen. Ja, ist der neueste Schwachsinnstrend. Ich bin mal gespannt, wie viel. Ach Gott, es werden wieder sehr viele mitmachen. Ah, spannend ist das eigentlich nicht. Lustig, wir werden das beobachten. Vielleicht hat der Trend, vielleicht ist es auch eine Idee von dieser Maga-Bewegung in Amerika. Vielleicht haben die den Trend ja, damit wir alle so aussehen wie Trump, so eine orange Fresse kriegen. Das könnte sein. Also Carrot-Maxing. Fange mal an, Karotten zu kaufen. Und wieso, abgesehen davon, dass es eins meiner Lieblingsworte ist, Fotze, hatte ich es schon einleitend gesagt. Ja, weil die Rapperin Icky Mel hat ihr neues Debütalbum draußen und das heißt Fotze. Und da gibt es natürlich auch wieder Meinungen dazu. Ihre Meinung dazu ist auf jeden Fall, dass sie den Begriff zurückerobern möchte. Ja, das soll kein Schimpfwort mehr sein, sondern sie will das, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass das N-Wort nur von der schwarzen Community benutzt werden darf. Ne? Also das heißt offensichtlich, Fotze nur noch sagen wir Frauen nur noch und kein anderer, wir erobern es zurück. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist ja eh so mein Lieblingswort und ich benutze das ja für Männer, für Frauen, für meine Oma, für alle. Bringt es einfach auf den Punkt, ne? Also dürfen aber auch Männer benutzen. Also ehrlich gesagt, ist es einfach nur eine klare Aussage, finde ich, Fotze, oder? Naja, also soll sie mal machen. Ist vielleicht aber auch nur, damit auch so jemand wie ich mitbekommt, dass Icky Mel ein neues Album draußen hat, weil ich hätte sonst davon nichts erfahren, weil das ist jetzt nicht so die Musik, die ich höre. Aber jetzt, wo das Album natürlich Fotze heißt, da muss ich sagen, da höre ich vielleicht mal rein, ne? Und sing mit. Und zwar ganz laut. Ah, wofür Julia Klöckner übrigens auch verantwortlich ist, dass es keine Regenbogenflagge auf dem Parlamentsgebäude gibt, wenn Pride Month ist, weil sie sagt, die Regierung ist zur Neutralität verpflichtet. Ja, muss ich jetzt auch wieder sagen, hat sie ja auch irgendwie grundsätzlich recht, ne? Genauso wie sie ja Leute rausschmeißt aus dem Parlament, die Hüte tragen oder und die nicht abziehen wollen. Ja, hat sie ja recht, aber irgendwie, wenn sie das macht, hat's Geschmäckle, ne? Irgendwie, wenn sie das macht, denkst du, ach Mensch, du willst auch gerne die Pressesprecherin von Donald Trump sein. Also irgendwie, So, und was hat mir denn da Eigennütziges der Opa in den Flur gelegt?
Das musst du unbedingt mal lesen.
Der Opa legt mir in den Flur einen Bericht über 80-Jährige, also sprich alle, die Angst vorm Alter, älter werden haben, müsst ihr nicht. Ja, mit 80, da geht noch einiges, ne? Also zum Beispiel, mit 80 sagt Hannelore Becker aus Köln, die im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft im Apnoe-Tauchen in Belgrad 3x Gold in ihrer Altersklasse gewann, derzeit, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, denke ich, wohnen sie auch hier. Mit 80, wow. Mit 80 will der Sänger Howard Carpendale seine Karriere beenden. 2026 geht er auf Abschiedstournee. Es ist seine zweite. Bereits 2003 hatte Carpendale seinen Rückzug angekündigt, kehrte dann aber 4 Jahre später zurück auf die Bühne. Mit 80. Wahnsinn. Oder mit 80 stand Maggie Smith zum letzten Mal als Lady Violet Crawley für die britische Serie Downton Abbey vor der Kamera. Die Schauspielerin spielte in allen 52 Folgen mit. Berühmt wurde Smith unter anderem als Professorin Minerva McGonagall in den Harry Potter Filmen. Für ihre Leistung wurde sie 1990 von Königin Elisabeth in den Ritterstand erhoben. Sie starb am 27. September 24 mit 89 Jahren. Das heißt, da gibt es noch ganz, ganz viele weitere Zitate, die kann ich jetzt nicht alle vorlesen, aber da ist Luft nach oben noch, ne? Und damit kommen wir kurz noch zum Filmtipp.
Die TV-Film-Kino-Serien-Rubrik mit Mandana und Natascha.
Spoiler-Alarm!
Mein heutiger Filmtipp, nämlich jetzt zu sehen bei Disney Plus, Like a Complete Unknown, nämlich die Bob Dylan-Geschichte. Wie gesagt, auf Disney Plus könnt ihr euch den Film angucken. Ich finde, er ist großartig. Vielleicht ein Tick zu lang, vielleicht ein Tick zu unpolitisch, aber großartig. Das Setting super, die Atmosphäre der 60er Jahre kommen toll rüber. Timothy Chalamet spielt wirklich gut. Also, dass er gemutmaßt wurde, er bekommt einen Oscar zurecht. Ich wusste gar nicht, dass der so eng mit Joan Baez befreundet war. Meine Mutter hat sie ja mal persönlich kennengelernt. Das ist eine andere Geschichte, aber deswegen, also ich bin ein totaler Joan Baez-Fan, ich finde die super. Könnte eigentlich gut gespielt werden von der jüngeren Ali McGraw. Na gut, das sind nur meine Gedanken dazu. Ich fand den Film super. Ich wusste natürlich zum Beispiel, damals war, das war jetzt für mich neu die Erkenntnis, ich wusste natürlich, Kuba-Krise, Schweinebucht und so weiter, Drohung der Atommächte, wo die Waffen aufeinander standen und man Schiss hatte. Ich wusste aber nicht, dass die Ostküste, die Amerikaner, wirklich die Städte verlassen haben, weil sie Angst hatten, dass die Atombombe wirklich auf Amerika abgefeuert wird. Also, dass es so konkret war, das wusste, also da sagt noch mal einer, wir haben heute die schlimmsten Zeiten. Ich weiß ja nicht. Vielleicht haben wir die auch konstant, weil die alten weißen Männer da oben regieren. Naja, aber das führt jetzt zu weit. Also wie gesagt, Bob Dylan, guckt euch den Film an. Disney Plus, absolut sehenswert, toll gespielt, toll gesungen. Er hat ja selber da Gitarre gespielt. Naja, hat er super gemacht. Also kriegt, was kriegt's denn? Eine 2 plus, vielleicht eine 1 minus. Ja, like a complete unknown. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Ich freue mich jedes Mal auf unseren Austausch. Ich freue mich immer auf sonntags. Gucke rein und freue mich über jeden einzelnen Download, wirklich. Und ich sage dann mal noch einen schönen Restsonntag. Tschüss.